Abschnitt 1 von Papilio Mariposa von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 1.
Es war vor ein paar Jahren in Venedig, ein Sonntag im Spätsommer. Die Messe in San Marco war zu Ende und die Menge strömte aus dem Dom auf den Platz. Ein volksbewegtes, buntes Treiben. Amerikanische Matrosen, von dem Kriegsschiff drüben auf der Reede, mit weißen Kappen und wiegend breitem Gange, zierliche Venezianerinnen, gesenkten Blicks auf hohen Stöckeln trippelnd, behäbige Deutsche und schöne, hochbeinige Schwedinnen, faszistische, faschistische, politische Gruppen in Italien. Der Herausgeber? Centurien heranmarschierend im Gleichschritt mit Gesang, O Bellezza, Giovinezza. Ich saß mit Desiree im Café Florian, um all die Schönheit in Muße zu genießen. Ringsum das festliche Gewühl der Menschen, die zarte Gliederung der Säulengänge und das goldene Mosaik des Domes. Dahinter das Meer, dessen Fluten im Sonnenglanz wie Perlmutter und Smaragd erglühten, und darüber der Himmel, auf dessen zart azurnem Grunde im leichten Spiel des Windes silbernes Gewölk dahintrieb. Es war ein Anblick so selten und so köstlich, daß ihn unser Herz als unvergeßliches Glück bewahrt. Man sieht und leidet, man liebt durch den ergriffenen Blick. Da plötzlich ging ein Wogen durch die Menge. In allen Sprachen rief es, »Schau dorthin!« und aller Blicke richteten sich aufwärts. Am Südende der Piazza stehen zwei granitene Säulen, die eine mit der Statue eines Heiligen, die andere mit dem bronzenen Flügellöwen von San Marco. Nach diesen beiden Säulen blickten all die vielen Hunderte, schweigend, in atemlosem Staunen. Und es war auch staunenswert, was da zu sehen war. Auf der einen Säule ruhte wie immer der geflügelte Löwe, aber auf der anderen war das ein Sinnentrug? Die Spiegelung einer Fata Morgana? Da ruhte er wiederum, friedlich zu Füßen des Heiligen gelagert, eine sinnvolle Verkörperung der Legende. Nieder sank die andächtige Menge, bekreuzte sich und pries dies sichtbare Wunder Gottes. Aber da begab sich ein noch größeres Wunder. Während die Menge entgeistert emporstarrte, hatte sich auf dem Platz ein dichter Taubenschwarm niedergelassen, die berühmten Tauben von San Marco, die Lieblinge der Fremden. Plötzlich erhob sich der Löwe, reckte seine Schwingen und stieß hinab auf den Taubenschwarm. Während die entsetzte Menge nach allen Richtungen auseinanderstob, schlug er zwei oder drei Tauben nieder und zerriss sie. Dann setzte er sich auf die Hinterbeine und ließ einen kurzen Laut, halb knurren und halb fauchen hören. War es überhaupt ein Löwe? Bald schien es eine riesige Katze, bald eine große dänische Dogge, aber Flügel hatte es. Mächtige, wüstenfarbene Flügel. Schon wollten sich einige Karabinieri auf das Tier stürzen, um es zu fangen. Da schwang es sich auf, flog hoch empor und verschwand in den Lüften. Nun muss ich aber in meiner Erzählung zurückgreifen. Es war im Sommer 1918 in Albanien. Ich war nach meiner Verwundung felddienstuntauglich erklärt und Auditor, in Deutschland sagt man Kriegsgerichtsrat, geworden. Nun war ich Leiter eines Feldgerichts da unten. Es war kein leichter Dienst in diesem schönen, aber wilden und vom Fieber verseuchtem Lande unter einer Bevölkerung, deren überwiegende Mehrheit die österreichisch-ungarische Kriegsmacht mit tückischem Hasse verfolgte. Die Anforderungen an unsere Kampftruppen waren groß, die Verpflegung karg und das Klima mörderisch. Kein Wunder, dass sich die Disziplin merklich lockerte und dass die Zahl der Deserteure und Überläufer wuchs. Längere Beschäftigung mit der Strafjustiz führte bei beschränkten Charakteren zur Abstumpfung, bei einsichtsvollen zur Verzweiflung an dem Sinne menschlicher Gerechtigkeit. »Mehr Strenge, Herr Hauptmann«, fauchte mich mein Divisionär immer wieder an, »mehr militärischen Geist, Abschreckung muss sein«, mochte er pfauchen. »Wem war es zunutze, wenn hier irgendein armer Teufel an die Mauer gestellt und zusammengeschossen wurde, nur damit es dort draußen an der Front im Tagesbefehl verlautbart wurde, zum warnenden Beispiele?« Eines Tages langte wieder einmal eine Anzeige einer Feldkompanie bei meinem Gerichte ein. Dem Angezeigten wurde eine ganze Reihe von aufrührerischen kriegs- und armeefeindlichen Äußerungen zur Last gelegt. Der Kommandant hatte sich persönlich beim Divisionär gemeldet, hatte erklärt, er wisse sich nicht mehr Rat zu schaffen, dermaßen nahmen die Kriegsmüdigkeit und Unzufriedenheit seiner Leute überhand. Eine derartige Truppe bringe er überhaupt nicht mehr an den Feind. Er bat, seine Exzellenz wolle auf exemplarische Bestrafung des Schuldigen dringen. Der Divisionär ließ den Kompaniekommandanten seinen Bericht in meiner Gegenwart erstatten. »Sie haben gehört, Herr Hauptmann«, wandte er sich an mich. »Ich hoffe, dass Sie diesmal wissen werden, was Sie zu tun haben, wenn nicht«, er schloss mit einem vielsagenden Schweigen. Diesmal war ich fast geneigt, Order zu parieren. Nicht aus Gehorsam, sondern aus Verdrossenheit. 4 Jahre dauerte nun der Krieg und ein Ende schien nicht abzusehen. 2 Jahre saß ich schon in dieser trostlosen Wildnis, ohne Urlaub, ohne Hoffnung auf Ablösung. Die besten Mannesjahre verstrichen, sinnlos und nutzlos. Nichts gab es, was mich hätte erfreuen, woraus ich hätte neuen Lebensmut schöpfen können. Keine befriedigende Arbeit, kein Umgang mit gleichgestimmten Menschen, keine Frauen. Meine einzige Freude waren die Briefe meiner Freundin Desiree. Als ich verwundet vom Felde nach Wien kam, hatte ich sie kennengelernt. Sie war Krankenschwester beim Bahnhofslabedienst. So sah ich sie das erste Mal. Mir bleibt der Tag und bleibt der Anblick unvergesslich. Ich kam geradewegs vom Felde mit einem zerschossenen Bein und ein paar Granatsplittern im Leibe. Hinter mir lag die Hölle der Isonzo-Schlacht, lagen Tod und Grauen. In der strahlenden Heiterkeit des Frühlingsmorgens, in dem friedlichen Getümmel der Bahnhofshalle, fühlte ich mich wie im Paradiese. Und nun neigte sich aus diesem Himmelsreiche das lieblichste Engelsantlitz zu mir, lächelnd, tröstend, helfend. Es mochte wohl ein sonderbarer Gegensatz gewesen sein, wie ich da vor ihr stand, hager, grob, knochig, mit struppig wildwachsendem Barte, blutgetränkt der Verband und die Uniform schmutzstarrend, wie ein Abgesandter der Unterwelt vor einer lichten Gottheit. Minutenlang starrte ich sie an, zückt und verwirrt, bis mich ihre holdselige Verlegenheit und die spöttischen Blicke der Umstehenden aus meiner Versunkenheit erweckten. Eine glückliche Fügung wollte es, dass ich in einem der Wiener Kriegsspitäler verbleiben durfte. Fiebernd vor Ungeduld wartete ich auf die erste sich bietende Gelegenheit, das Spital heimlich zu verlassen, um die schöne Krankenschwester wiederzusehen. Aber die Bewachung war so streng, dass fast 2 Wochen vergingen, ehe ich entwischen konnte. Ich fand sie nicht. Sie war vom Bahnhofslabedienst versetzt worden, unbekannt wohin. Ich ließ nicht ab. Mit schwerer Mühe erkundete ich ihre neue Dienststelle und suchte sie dort auf. Selbstverständlich hatte sie mich völlig vergessen und erkannte mich gar nicht wieder, zumal ich meinen wilden Bart säuberlich rasiert und mich in eine funkelnagelneue Uniform gesteckt hatte. Unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwande präsentierte ich mich ihr. Schon wollte sie mich kurz abweisen, da faltete ich halb unbewusst die Hände. Vielleicht rettete mich diese Handbewegung. Es gibt Gesten, die Schicksal bedeuten. Meine schöne Partnerin hielt inne, umfasste mich mit einem prüfenden Blick und schien zwischen Ärger und Lachen zu schwanken, aber meine Bestürzung war so ungeheuchelt, meine Verlegenheit und Ungeschicklichkeit so drollig, dass die Belustigung den Unmut überwand. Sie willigte ein, mich wiederzusehen. Nun aber hatte ich sie schon über 1 Jahr nicht gesehen. Die wenigen Monate, welche ich als heilungsbedürftig in Wien bleiben durfte, waren nur allzu schnell verstrichen. Zwar war ich felddienstuntauglich erklärt und zum Auditoriate versetzt worden, aber ich musste wieder fort, diesmal nach Albanien. Desires Nachrichten wurden immer unpünktlicher und seltener. Anfangs brachte mir jede Woche den versprochenen Brief, jetzt ließ er bisweilen monatelang auf sich warten. War daran wirklich nur die Unverlässlichkeit der Feldpost schuld? Gingen wirklich so viele Briefe verloren, wie Desiree behauptete? 2 Monate war ich schon ohne ein Lebenszeichen und verzehrte mich in Sehnsucht und Sorge. In dieser Gemeinschaft war ich nun einmal der Schwächere, weil ich mehr liebte. Ich war ja abgeschieden von aller Weiblichkeit, war bald 40 und hart am Erlöschen meiner männlichen Anziehungskraft. Sie aber war eine Schönheit von kaum 20 Jahren, als Pflegerin in einem Offiziersspital, stets umdrängt von einem Schwarm Bewerber. In dieser Stimmung fand mich der neue Straffall. Sie war dem Beschuldigten keineswegs günstig. Naphtali Margoschenes Margos hieß er. Dumpfkopf, der Herausgeber. Der Name war nicht gerade eine Empfehlung. In meiner Unruhe und Unzufriedenheit war mir die bevorstehende Standrechtsverhandlung gar nicht unwillkommen, das gestand ich mir selbst ein, denn sie brachte zumindest ein wenig Abwechslung und Emotion in das langweilige Einerlei. Was ich mir aber nicht gestand und was mir auch, zu meiner Ehre sei's gesagt, gar nicht bewusst wurde, das war der in den heimlichen Tiefen meiner Seele lauernde grausame Wunsch, meinen Missmut auszutoben, mein Mütchen an einem Wehrlosen zu kühlen. Ja, so kommen Strafurteile zustande, homo homini lupus. Es greife so mancher Strafrichter an seine Brust und bekenne, wie viele Jahre Kerker er mehr verhängt, weil sich seine Frau mit ihm zankte, weil ihn die Geliebte betrog, weil sein Bürokollege befördert wurde. Zur freudigen Überraschung des Generals, welcher einen solchen Diensteifer von mir nicht gewohnt war, meldete ich mich sogleich ab, um den betreffenden Frontabschnitt aufzusuchen und die Standrechtsverhandlung an Ort und Stelle durchzuführen. Die Verhandlung begann. Der Divisionär hatte die Beisitzer diesmal selbst bestimmt, lauter Offiziere, auf deren Urteil er glaubte, sich verlassen zu können. Als der Name des Angeklagten aufgerufen wurde, Naphtali Margoschenes, sahen sie einander an und hatten Mühe, sich das Lachen zu verbeißen. Die Lächerlichkeit dieses Namens passte schlecht zu dem Ernst des Augenblicks. Sie brachte etwas wie einen skurrilen Humor in die Düsterkeit des Standgerichts. Nun wurde er hereingeführt. Ich sah ihn jetzt zum ersten Mal. Wieder blickten wir einander an, diesmal ich mit, und wieder hatten wir Mühe, nicht aufzulachen. Was war das aber auch für eine Karikatur von einem Menschen? Es war fraglich, ob er überhaupt das Militärmaß erreichte. Er war kaum so groß wie ein 15-jähriger Knabe. Dabei war er wie frierend zusammengekauert, so daß ihm die langen Arme bis zu den Knien hinunterbaumelten. Und was für ein Gesicht! Ein gottsjämmerlich breiter Mund mit wulstigen, triefenden Lippen, die Nase wehmütig plattgedrückt, der Kopf spitz zulaufend und mit spärlichem Stichelhaar bedeckt. Wie war da jedes Einzelne für sich und alles zusammen erst recht? Hässlich, quälend, lächerlich. Nur die Augen standen in einem merkwürdigen Gegensatz zu ihrer trostlosen Umgebung. Sie waren tiefblau und leuchteten in schwermütigem, mir unvergesslichem Glanze. Es begann die Vernehmung des Angeklagten. Er war kaum über 20 Jahre alt, ebenso wohl hätte er über 40 sein können, in irgendeinem galizischen Nest geboren und angeblich Student der Philosophie. Seine Aussprache war unzweifelhaft die des polnischen Juden, aber seine Stimme wohllautend, seine Ausdrucksweise klar und höchst gebildet. Als ich ihn über die ihm zur Last gelegten Äußerungen befragte, dachte er bei einigen angestrengt nach, sichtlich bemüht, sich zu besinnen, einige gab er unumwunden zu. Ich fragte ihn weiter, angenommen, er hätte wirklich nur jene Äußerungen getan, die er zugab, aber wie könne er es mit seiner beschworenen Soldatenpflicht vereinbaren, derart aufrührerische Reden zu führen? Er entgegnete in ruhigem Tone, er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, die Wahrheit zu sagen. Ich fühlte die Stimmung der Richter. Ein polnischer Jud und frech auch noch, vielleicht gar ein Revolutionär. Die Zeugen bestätigten der Reihe nach sämtliche inkriminierten Äußerungen. Mochten sie beeinflusst sein oder sich besprochen haben, mochten sie die Wahrheit sagen, es war eine wohlgefügte Kette, nicht zu durchbrechen. Zum Verteidiger hatte der General einen blutjungen Husarenoberleutnant bestimmt, einen österreichischen Aristokraten, der von der Sache keine Ahnung hatte. Es war klar, welche Absicht seine Exzellenz mit dieser Auswahl verfolgte. Das Vorurteil des aristokratischen Offiziers gegen den polnischen Juden, die natürliche Unfähigkeit des Verteidigers, sollten einer standrechtlichen Verurteilung möglichst wenige Hindernisse entgegensetzen. Es war interessant zu beobachten, wie der junge Offizier anfänglich seiner Aufgabe gegenübertrat und welche Wandlung sich in ihm vollzog. Als er den Namen des Angeklagten hörte, als er ihn sah, da war ihm deutlich der Abscheu vor seinem Schützling, der Widerwillen gegen seine Aufgabe anzumerken. Doch allmählich mochte in ihm eine dunkle Ahnung von der Tragik dieser Lächerlichkeit erwachsen, mochte er erkennen, dass er allein es sei, auf dessen Schutz der Unglückliche rechnen durfte, und nun war es rührend, wie der junge Aristokrat alle Standes- und Rassenvorurteile beiseite schob, mit welchem noblem Eifer dieser blühend schöne Husarenoffizier für seinen Schützling, den missgestalteten Juden, in die Bresche trat, wie er bekümmert wurde, als er das Vergebliche seiner Bemühungen und seine eigene Unzulänglichkeit erkannte. Das Beweisverfahren wurde geschlossen, der Ankläger, von Beruf Richter in Galizien, erhielt das Wort zum Schlussvortrag. Er hatte leichtes Spiel bei diesem Stand der Dinge und verfehlte nicht alle feindseligen Instinkte der Richter, gegen den Staatsfeind, den Feigling, den hässlichen polnischen Juden aufzurütteln. Als der Verteidiger das Wort erhielt, da sprang er auf, flammend rot vor Verlegenheit und vor Entrüstung, und brachte nur hervor: »Hohes Gericht, ich bitte um meine Ablösung. Man soll einen tüchtigen Verteidiger kommandieren. Ich verstehe nichts von solchen Sachen. Wie kommt denn der Angeklagte dazu, dass er vielleicht erschossen wird, weil ich ihn ungeschickt verteidigt hab? Und wie komme ich dazu, dass ich mir dann mein Leben lang Vorwürfe mach? Schließlich, jetzt haben wir 4 Jahre Krieg, sind genug Menschen gefallen. Der arme Teufel da ist schon von Haus aus genug gestraft. Vielleicht hat er gar nicht gewusst, was er da zusammenredt. Und wer gibt schon was drauf, was so ein Jud daherredt? Meinetwegen soll man ihm Spangen geben. Aber dass man an Menschen gleich erschießt wegen ein paar unbedachte Worte, das verstehe ich nicht. Und damit will ich auch nichts zu tun haben.« Und er streckte wie abwehrend die Hände von sich. Dieses Plädoyer, so unbeholfen es war, nützte seinem Klienten vielleicht mehr, als der brave Verteidiger erwartete. Nun richtete ich noch einmal das Wort an den Angeklagten mit gepresster Stimme. »Angeklagter, Sie wissen, was auf dem Spiele steht. Haben Sie noch etwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Bereuen Sie, was Sie gesagt haben?« Er schwieg. Dann senkte er die Arme mit einer Geste grenzenloser Müdigkeit. Ein wehes Schluchzen erschütterte seinen armseligen Körper. Er schlug die Hände vors Gesicht und leise, hilflos weinend wie ein verlassenes Kind, stammelte er: »Ich hab nichts Schlimmes gesagt als 100 andere. Und denen hat man nichts getan. Weil ich ein Jud bin, ein hässlicher, deswegen gehen sie alle gegen mich.« Neben mir, die unerbittlichen Gesichter wurden weich und senkten sich beschämt. Die Verhandlung war zu Ende, der Angeklagte wurde abgeführt. Da ereignete sich im letzten Augenblick etwas Seltsames. Schon wollte ich die Beratung des Kriegsgerichts einleiten, da betrat ein Kurier den Verhandlungsraum und meldete sich bei mir. Er überbrachte mir einige Dienststücke, aber auch meine Privatpost, da waren die lange erwarteten Zeitungen und vor allem, o Jubel, ein Brief von Desiree. Die Dienststücke konnten warten, der Brief nicht. Ich erbat von dem Vorsitzenden des Kriegsgerichts eine kurze Pause mit der scheinheiligen Begründung, dass ich den Einlauf durchsehen müsse, ob er nicht sofortige Verfügungen erfordere, und stützte mich auf den Brief. Alles war in schönster Ordnung. Sie liebte mich, sie hatte Sehnsucht nach mir. Mit einem Schlage leuchtete die Welt in anderen Farben. Der Richter, der einen Akt zu erledigen hatte, wurde wiederum zum Menschen, den menschliche Not ergriff. Es war aber auch sonderbar, wie dieser Angeklagte mich fesselte. Nicht nur derart, wie mich schließlich jeder Angeklagte fesselte, über dessen Leben ich zu entscheiden hatte. Solch einen Namen und solch ein Aussehen. Als vor 150 Jahren seine Ahnen bürgerliche Namen annehmen mussten, da fiel der Name danach aus, wie einer zahlen konnte, und daran hatte dieser hier zu tragen. Wie hatte sich da menschliche Bosheit mit der Tücke der Natur verbündet, um ihn mit dem Fluche der Lächerlichkeit, der Widerwärtigkeit zu beladen? Und doch leuchteten in diesem Faunsgesicht die Augen eines Seraphs, und von diesem Kobold, wenn er sprach, erleuchtete ein Glanz und eine Würde, wie sie nur jenen eigen, die in Treue einer Sendung, der Kunst, der Wissenschaft, der Gotteslehre dienen. Wie mußte der Arme unter seinem Fluche leiden! Und in mir wurde der heiße Wunsch lebendig, ihm zu helfen. Fast 3 Stunden währte die Beratung des Kriegsgerichts. Es war ein hartes Ringen um ein Menschenleben. Ich hatte nicht einmal so sehr gegen die Rassenvorurteile der anderen Offiziere anzukämpfen. Sie waren gutmütig und gewissenhaft genug, sie beiseite zu stellen, als gegen den klaren Wunsch des Generals, der einem Befehle gleichkam, den sie nicht wagten zu verletzen. Endlich hatte ich sie soweit. Zu einer standgerichtlichen Verurteilung ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. Ich brachte eine Art Kompromiss zustande, so daß der eine Beisitzer, welcher demnächst nach einem anderen Kriegsschauplatz abging, also den Zorn seiner Exzellenz weniger zu fürchten hatte, seine Stimme verweigerte. Ein Todesurteil konnte jetzt nicht mehr gefällt werden, wohl aber wurde eine mehrjährige Kerkerstrafe ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich mit diesem Urteil hätte vor dem General erscheinen müssen, aber der Vormarsch der feindlichen Armeen und die Malaria kamen mir zur Hilfe. Ich erkrankte schwer, musste ins Feldspital und wurde schließlich ins Hinterland abgeschoben. So lernte ich ihn kennen, den Helden dieser Erzählung. Später, als sich, was ich berichten werde, zutrug, musste ich oft denken, wenn ich ihn damals doch hätte erschießen lassen, für die ganze Menschheit welch Verlust. Aber nein, nur eine kurze, grauenvolle Episode war sein Leben und sein Werk.
Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com.